Ja, ich bin oder wir, meine Frau, sind sehr froh, wieder hier sein zu können. Und bisher war es immer sehr toll, wenn wir hier waren. Sehr schön. Hat mir immer sehr gut gefallen, euch zu sehen, mehr zu kriegen, mehr aufzunehmen. Heute, ich will erst, bevor ich anfange, ich erst ein bisschen was erklären, um Missverständnissen vorzubeugen. Wir werden heute über den Richterstuhl Christi sprechen. Der Richterstuhl Christi, der wird von gesprochen, das ist der Ort, wo jeder Christ irgendwann hinkommt, jeder Christ sein wird. Das ist, gebe ich auch nachher noch ein paar Textstellen zu. Aber es gibt verschiedene Ansichten über, was passieren wird. Und was kommen wird und was im Himmel alles passieren wird und so weiter. Und das, was mir ganz wichtig ist, da geht es heute überhaupt gar nicht drum, was irgendwann passiert oder wie oder in welcher Reihenfolge oder da geht es überhaupt gar nicht drum. Ich werde zwar ein Stück auch über die Entrückung sprechen, aber da geht es nicht drum. Auch wenn deshalb auch wenn jemand eine andere Meinung hat oder ein anderes Denken oder das ist, darum geht es nicht. Es ist auch für mich ein bisschen eine Herausforderung heute. Ich habe bisher dieses Stück nur vor Jugendlichen in Deutsch aufgeführt oder gemacht. Und zum ersten Mal ist das jetzt eine Gemeinde. Und ich bin mal ganz gespannt, was Gott so macht. Aber wo ich das Stück zuerst gehört habe in Englisch, das hat mein Leben auf eine ganz radikale Art und Weise verändert. Und wo ich das gehört habe. Ich habe genau an dem Tag habe ich dann geguckt, okay, wer hat das gesagt, wer hat das gesprochen, welcher Gemeinde war das? Habe dann die Gemeinde in Amerika angerufen und dann gesagt, gib mir die Telefonnummer von dem Pastor, der das gemacht hat. Und dann habe ich da in der Gemeinde angerufen und habe gesagt, schick mir den Text, ich brauche den Text. Weil mich das so beeinflusst hat. Und ich habe gesagt, das darf nicht einfach nur in Englisch sein, sondern das muss auch in Deutschland möglich sein, das zu hören. Ich fange einfach mal an, das wird in der Form einer Geschichte sein, die manchmal vielleicht ein bisschen emotional sein wird, manchmal weniger. Aber ich lade euch einfach ein, reinzukommen, euch mit reinführen zu lassen und einfach lasst Gott zu euch sprechen, da wo er zu euch reden will. Seid einfach offen und erwartet, dass er reden wird, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ist. Aber bevor wir anfangen, will ich eben noch beten. Vater, danke für die Zeit, die wir jetzt haben können. Vater, danke für die Möglichkeit, Herr, dass wir darüber reden können, Herr, dass du uns Dinge gegeben hast, die von diesem Richterstuhl Christi sprechen, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass es heute in Klarheit rüberkommt, Herr, wie du unser Leben siehst. Herr, was du mit unserem Leben vorhast. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit nimmst und, Herr, dass du dich verherrlichst. Herr, dass du dein Reich bauen kannst hier. Danke, Herr, dass du uns lieb hast. Rede du zu uns, Herr. In Jesu Namen. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.
Amen.
Ich stelle mich vor, ich bin, heiße Thomas Bertram, ich bin 30 Jahre alt, habe zwei Kinder, verheiratet natürlich und ich bin zurzeit in der Firma, bin ich beschäftigt an einem Auftrag. Es ist ein ganz bestimmter Antrag, den ich fertig haben muss und das ist heute ist der Tag. Und dieser Tag war total verrückt. Eigentlich ist er immer noch nicht zu Ende, aber ich glaube, um euch das zu erklären, damit ihr versteht, um was es geht, versuche ich es einfach. Ich fange vorne an. Also es war heute Morgen früh, ich hatte meinen Wecker gestellt auf 5.30 Uhr, weil mir war es wichtig heute, weil dieser Antrag, der muss fertig werden. Das war ein ganz wichtiger Antrag. Mein Chef hat mir das gegeben und vielleicht ist eine Beförderung drin oder mindestens eine Lohnerhöhung, wenn das gut durchgeht. Und deshalb habe ich jetzt sehr viel Zeit da rein investiert in den letzten Monaten und ja, okay, meine Familie musste ein bisschen drunter leiden, meine Kinder haben mich nicht immer gesehen, manchmal gar nicht tags, aber es ist ja auch wichtig, es ist ja mein Job und ich will den gut machen. Jedenfalls, 5.30 Uhr, mein Wecker klingelt, ich stehe auf, meine Frau liegt noch und ich stehe auf, setze mich Auto, komme um 5:45 komme ich auf den Parkplatz an und wenn ich mein Auto abstelle, ich steige aus und ich muss immer so ein Stück durch die Fußgängerzone gehen, um in das Bürogebäude zu kommen bei uns. Und während ich rausgehe, kommt, es ist immer um diese Zeit, wenn ich so früh morgens komme, da sind die Straßenkehrer noch unterwegs und dieser eine Straßenkehrer ist arabisch, türkisch, weiß ich nicht genau, Sahib heißt er. Sahib, jedenfalls, er hat so eine Art an sich, ich weiß nicht, ich habe ihn auch mal bei uns in der Gemeinde getroffen, der ist so... so begeistert, so, jedenfalls kommt er, sieht er mich und er so, oh, hallo Herr Bertram, hallo Herr Bertram. So, ja, hallo, und ich habe den Kopf voll, ja, heute ist mein Antrag und ich will den fertig machen und er so, hallo Herr Bertram. Und jetzt ist er, hat er so eine Art an sich, der muss krampfhaft Bibelverse zitieren, krampfhaft. Und habe ich das Gefühl und irgendwie habe ich da heute gar keine Lust drauf, versuche so schnell wie möglich wegzukommen. Und er sagt, ja, lasst alle eure Anliegen im Gebet. Und die Tür ist zu und ich sage, okay, in Ordnung. Ich bin da so im Bürogebäude, komm rein. Ich weiß nicht, was manche Leute haben, warum die so begeistert sein müssen. Das ist doch übertrieben. Jedenfalls, ich komme in mein Büro rein. Meine Putzfrau. Ich habe ihr schon... weiß nicht, 100, 200, 1000 Mal gesagt, dass sie fertig sein soll, bis ich komme. Sie sollte mein Büro doch am Anfang machen, vor denen sie die anderen, die haben halt nicht ganz so ein Verständnis von Arbeit wie ich, die kommen halt erst um 8, aber dann soll sie doch mein Büro wenigstens fertig haben. Und jedenfalls, ich komme jetzt rein und jetzt, gut, ich bin ja Christ, ich will ja nicht direkt sagen, dass sie gehen soll, sondern ich mache so mehr auf die, ihr kennt das vielleicht, so diese Art und Weise, wenn man so mit jeder Faser seines Körpers sagt, verschwinde, geh. Und jedenfalls setze ich mich halt an meinen Schreibtisch, ich setze mich hin und sie sagt, und ich habe dann so ein Bild von meiner Familie auf dem Schreibtisch stehen und sie sagt, oh, oh, eine sehr liebe Familie, schöne Frau. Und ich sage, ja, danke, danke, ist in Ordnung, danke. Und ich muss jetzt hier arbeiten. Sie so, oh, tolle Kinder. Ich sage, ja, danke, ich muss wirklich hier weitermachen. Und irgendwann versteht sie es dann auch und geht halt zur Tür, geht raus und kurz vor dem sie rausgeht, dreht sie sich wieder um, so ein bisschen in den Columbo-Stil und dreht sich um und sagt, Herr Bertram, ich bete für Sie und ich bete für Ihre Kinder. Sie macht die Tür zu und geht, okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, also... ich arbeite hier und versuche sie rauszuwerfen. Und die Frau betet für meine Kinder, die betet für mich. Und ja gut, ich habe halt nicht so... aber gut, deshalb mache ich ja auch. Ich mache, damit es meinen Kindern gut geht. Und das ist ja auch wichtig. Und das ist mein Job. Und jedenfalls, ich setze mich hin. So, der Rest des Morgens, vormittags verläuft er relativ gut. Ich musste ein paar Leute ein bisschen anschreien, weil die mal wieder ihren Job nicht gemacht haben und die Sachen nicht alle zusammengeholt haben. Und 12 Uhr, der Antrag ist fertig. Okay, so, was mache ich jetzt noch? Um 14 Uhr muss ich den präsentieren mit meinem Chef und der Geschäftsleitung. Ich glaube, ich muss noch was essen. Okay, habe ich noch Zeit? Ich glaube, ich fahre eben zu McDonald's. Ich setze mich also in mein Auto wieder, fahre los und währenddem ich fahre, passiert es. Es passiert. Die Entrückung. Die Entrückung. Boom! Ich bin weg. Ich bin im Himmel. Welcher Tag genau das war, interessiert euch so oder so nicht. Jedenfalls, plötzlich, es ist wie eine Art Film, total, total unecht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist so, ohne Ende Menschen. Von überall her, alle möglichen Menschen, ohne Ende. Und klatschen, die freuen sich. Wahnsinnsparty und dann sind ein paar Engel da und jedenfalls sehen die sich, ich gehe mal davon aus, die schweben so und haben Flügel und ziemlich groß und sehen ziemlich mächtig aus. Jedenfalls führen die uns so durch und wir kommen in diesen riesigen Saal rein und während wir durchgehen, ist ein riesengroßes Buch, was geöffnet wird und dieses Buch, da wird dann irgendwann die Namen von den einzelnen Leuten vorgelesen und die sind im Buch des Lebens drin und sie werden durchgenommen und durchgeführt durch diesen Saal und irgendwann auch Thomas Bertram, mein Name, yeah, und wir führen durch und ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Straßen, so eine Parade. Leute ohne Ende und am Feiern und froh und yeah und goldene Straßen und Wahnsinn und irgendwann und die ganzen Eindrücke, es wird mir irgendwann ein bisschen zu viel und muss ich erst was trinken. Und ich denke, Mensch, und ich setze mich so hin und überlege mir das, Mensch, wow, eben und jetzt hier, wow, was passiert hier? Während ich da so sitze und mir versuche bewusst zu machen, wo ich gerade bin und was gerade passiert, merke ich, spüre ich, dass da jemand ist. Aber ich sehe niemanden. Ich habe nur das Gefühl, dass da jemand ist. Und ich drehe mich um und sage, hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo?
Hallo.
Hallo, wer bist du denn? Oder was Uriel. Bist du? Uriel. Oh. Und was bist du?
Ich bin ein himmlisches Wesen.
Ah, du bist also ein Engel, okay.
Nun, ich kenne dich schon seit langer Zeit, Thomas.
Echt?
Ja, an dem Tag, als du geboren wurdest, erhielt ich den Auftrag, mich um dich zu kümmern.
Ah, bist du also mein Schutzengel?
Ja, wir hier im Himmel gebrauchen diesen Ausdruck eigentlich nicht. Aber wenn du mich so nennen willst, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Okay. Und während er sich vorstellt, der macht es sich sichtbar. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist alles ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber eine Art Mensch komplett aus Licht, wo ich dann aufstand und wollte ihm die Hand geben oder ihn umarmen, da war es mehr so, war so wirklich nichts da, was ich irgendwie anfassen konnte. Aber und ich sagte, Mensch, Uriel, du musst mir erklären, was passiert hier? Und er sagt, ja klar, kein Thema. Komm, wir setzen uns hin. Und ich so, ja, ich habe eine Menge Fragen. Und er sagt, okay, gut, lass mich dir aber erstmal ein paar Dinge erklären. Und ein paar Dinge über den Himmel erklären, die sehr wichtig sind. Und er erklärt mir dann, dass Zeit, er spricht über Zeit und erklärt mir, dass Zeit im Himmel elastisch ist. Also er sagt mir, dass Dinge, die vielleicht auf der Erde vielleicht nur eine Minute dauern, im Himmel vielleicht 100 oder 1000 Jahre lang sein können. Andersrum wiederum, was im Himmel vielleicht 1000 Jahre lang sein kann, kann auf der Erde ganz kurz sein. Oder umgekehrt, im Himmel ganz kurz und auf der Erde ganz lang. Man müsste sich das elastisch vorstellen. Und dann erklärt er mir eine weitere Sache, die war echt interessant. Das war, er sprach von meiner Sicht, dass sich meine Sicht, meine Augen verändert. Und es geht darum, dass ich jetzt Dinge sehen kann, die ganz weit weg sind, die kann ich ganz dicht vor mir sehen. Und später noch habe ich mehr verstanden, wofür das wichtig war. Jedenfalls eine weitere Sache, die er mir erklärte, die war ein bisschen sehr komisch, aber echt interessant. Er erklärte mir und er sagte mir, Thomas, weißt du, wir müssen uns nicht mehr verbal mit Worten unterhalten, sondern wir können jetzt über Gedanken kommunizieren. Wir können also miteinander denken. Und ich, ja, okay, und er sagt, probier es einfach mal. Und ich habe dann so ein bisschen ihn angedacht und er so mich. Und wir haben dann so ein bisschen rumgedacht. Und das war echt lustig. Das war, wow, ganz anders. Und dann sagt er mir auch, okay, wir können auch fliegen. Zurzeit ist noch so, dass ich dich tragen muss, aber wir können fliegen. Und ich sage, hey, ich will mal einen Probeflug machen. Und er nimmt mich hoch und wow, und wir fliegen so ein bisschen rum. Wow, und es ist echt cool. Und während wir uns dann wieder hinsetzen und uns so über ein paar Sachen unterhalten, hört man irgendwo im Hintergrund er fängt an von einem Gericht zu sprechen.
Noch ein Gericht, das dir bevorsteht. Der Richterstuhl Christi, auch Bema Richterstuhl genannt.
Okay.
Das war das Gericht.
Halt, einen Moment. Okay. Sorry. Okay, aber ich war doch eben, wir waren doch eben in diesem riesen Thronsaal, aber das war doch ein Gericht. Was war das denn?
Das war das Gericht des großen weißen Richterstuhls. Aber bald nun wird das Gericht sein, an dem alle teilnehmen, die zur Kirche gehören. Die Christen.
Okay. Und dann, dann erklärt er mir, um was es da genau ging bei diesem Gericht.
Du musst wissen, dass es sich dabei nicht um ein Strafgericht handelt.
Okay.
Du bist kein Angeklagter, der sich wegen seiner Sünden vor Gericht verantworten muss.
Okay.
Deine Sünde wurde von Christus weggewaschen. Es handelt sich hier um ein Gericht, wo es um Belohnungen geht. Wie am Ende der Olympischen Spiele, wo du auf dem Siegertreppchen stehst und deine Medaille bekommst. Genau darum geht es bei diesem Gericht. Jesus wird dir Empfehlungen geben für das, was du im Hinblick auf die Ewigkeit geleistet hast.
Hinblick auf die Ewigkeit geleistet habe. Oh, dann habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Was habe ich im Hinblick? Ich hoffe, dann habe ich nur gedacht. Ich hoffe, dass Jesus besseres Gedächtnis hat als ich. Und dann erklärt er mir weiter, dass alle Christen da sein werden und dass das sehr bald kommen wird. Und während wir uns noch weiter darunter halten, hören wir im Hintergrund so eine Trompete, so eine Fanfare oder sowas. Uriel, was war das denn?
Die Zeit des Gerichts ist gekommen.
Okay. Die Zeit des Gerichts. Okay, er nahm mich also auf und wir flogen jetzt hin es war hinten am Horizont, das war ein ganz, ganz kleiner Punkt hinten am Horizont. Und während wir hinflogen dahin, sah ich Menschen überall am Boden gehen, andere flogen auch und wir flogen alle auf diesen Punkt irgendwo am Horizont zu. Und während wir näher kamen, sahen wir plötzlich, dass es ein Stadion war. Eine Art, nur größer, nur viel größer. Und das war größer als eine Stadt sogar, dieses Stadion. Einfach riesig. Ihr müsst euch das ja so ein bisschen vorstellen, gibt es ja manchmal diese Hubschrauber-Blickwinkel auf so einem Fußballstadion und nur halt viel, viel größer und von überall Menschen und wie Ameisen. Und ich sage, Uriel, ich will aber nicht, kommst du mit?
Nein, ich komme nicht mit. Dies ist ein besonderer Moment, der nur für die Braut Christi bestimmt ist. Nur christliche Heilige dürfen dort hinein. Wir Engel werden von oben her zuschauen. Wir werden mit euch feiern. Geh jetzt und genieße die Zeit mit deinen Schwestern und Brüdern in Christus.
Okay, und er nimmt mich und setzt mich unten vor dem Eingang ab und ich gehe rein und es war ganz interessant, obwohl so viele Menschen da waren, keiner hat irgendwie gedrängelt und geschubst oder so, sondern es war echt, wir kamen rein in dieses Stadion und so viele Menschen habe ich noch nie gesehen. Milliarden von Menschen überall hoch, die ganzen Ränge und in der Mitte war eine Art Podest und einfach alles riesig groß. Und mit unserer neuen Sicht konnte ich halt andere sehen, genau als ob sie direkt vor mir wären, obwohl sie ganz weit weg waren. Jedenfalls, ich sehe dann irgendwo einen Platz oben, gehe hoch und darf ich durch? Danke. Okay, und setze mich auf meinen Platz. Und während ich da sitze, sitzt neben mir eine Frau und asiatischer Herkunft oder so jedenfalls. Und ich so, Hallo.
Mein Name ist Mayra Nagasaka.
Oh, hallo. Ich heiße Thomas Bertram.
Woher und aus welcher Zeit kommst du?
Okay, ich habe ja schon viele Fragen gehört. Aber woher und aus welcher Zeit? Aber plötzlich wurde mir bewusst, dass da, gerade in diesem stadionähnlichen Riesending, alle Christen aus der ganzen Zeit sind, seitdem Jesus gestorben ist. Und alle. Und aus jeder Zeit. Und deshalb diese Frage, wann und woher. Okay, ich drehe mich also um und sage, hallo, ich habe zu der Zeit gelebt, wo Jesus wiedergekommen ist und uns geholt hat.
Oh, was für ein gesegnetes Vorrecht muss das gewesen sein.
Ja, war ganz okay. War ein bisschen überraschend, aber ganz okay. Und woher und aus welcher Zeit kommst du?
Ich komme aus Japan und lebte dort während der Zeit, die du 18. Jahrhundert nennen würdest.
18. Jahrhundert? Gab es in Japan da überhaupt schon Christen?
Oh doch, hast du von den Holzbooten gehört, die aus Europa Händler nach Japan brachten? In diesen Booten kamen auch Missionare zu uns. Und die brachten uns die frohe Botschaft von Jesus, dass er gekommen war, der Sohn Gottes, und dass er sein Blut für uns vergossen hatte. Und dass jeder gerettet würde, der seine ganze Hoffnung auf ihn setzt und glaubt, dass er die alleinige Rettung für uns ist. Und dass diese Menschen die Ewigkeit bei Gott, dem Vater, verbringen würden. Viele Menschen in Japan nahmen diese Botschaft an. Unter ihnen war auch ich. Vor dem Kreuz fiel ich auf mein Angesicht und übergab mein Leben Jesus. Auch viele der Herren, die in unserer Gegend die Herrschaft inne hatten, übergaben ihr Leben Christus. Aber einige von ihnen weigerten sich, diesen Schritt zu tun. Mein eigener Herr war einer von ihnen. Er hasste die Kirche und er verfolgte die Christen. Viele von uns wurden umgebracht.
Wurdest du auch umgebracht?
Ja, ich wurde am Straßenrand gekreuzigt. In einer langen Reihe mit Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut hatten. Ich hing direkt neben einem Samurai, der noch einen Tag vorher selbst Menschen geköpft hatte. Aber dann hatte er sein Leben Jesus anvertraut und wurde ein anderer Mensch. Und so hingen wir dort und starben den gleichen Tod wie unser Retter.
Oh Mann.
Was denkst du?
Weißt du, ich hab nie so leiden müssen, weißt du, für Jesus. Ich habe alles gehabt, also... Tja.
Das ist in Ordnung. Es ist in Gottes Händen, wer leidet und wer nicht. Wenn er dich dazu beruft zu leiden, dann leidest du in seiner Gnade. Und wenn er dich nicht dazu beruft, dann gebührt Gott auch dafür die Ehre.
Einleuchtend. Okay, kann ich mitleben. Und während wir uns so unterhielten, kam unten auf dem Podest, da bewegten sich ein paar Dinge. Scheinbar waren jetzt alle reingekommen und waren in diesem Stadion drin. Und unten auf diesem Podest kam ein Engel hoch mit einem ziemlich großen Stab. Und stellte sich hin und... Okay, und er schlug da auf den Boden drauf und dann stellte sich hin, als wollte er was sagen und sagte dann...
Heißt den Sohn Gottes, den König aller Könige und den Herrn aller Herren willkommen. Jesus Christus, den Messias, das Lamm Gottes.
Wow, alle standen und dann kam er. Mit unserer neuen Sicht, da konnte man ja den, wenn jemand ganz weit hinten, konnte man ja ganz dicht vor sich sehen. Und Jesus dann hochkam von hinten und ging über die Bühne drüber. Wahnsinn, die Augen. Einfach voller Liebe. Und Jesus, oh, endlich da. Und alles fing an zu jubeln. Und ja, yeah, Jesus. Und dann klatschen, das war Wahnsinn, die Atmosphäre, Wahnsinn. Und Jesus versuchte dann, uns zu beruhigen und erklärte uns dann, dass er, sagte er, dass er froh ist, sagte, willkommen, toll, dass ihr hier seid. Und ich finde das absolut wunderbar, dass ihr angenommen habt, dass ich für euch gestorben bin, weil das ist der Grund, warum ihr hier seid. Und wir sagen, ja, yeah, Jesus, danke, ja, yeah. Und das war einfach toll, es war einfach schön. Und dann sagte Jesus, dass er sagte, aber bevor wir mit dem Gericht, mit dem Richterstuhl Christi, mit meinem Gericht, beginnen möchte ich euch erst mein Gott, den Vater, einladen, weil er hat gesagt, er will dem Gericht beiwohnen. Und während er das sagte, bewegte sich hinten, hinter der Bühne, hinter dem Stadion, kam eine Art Plateau hoch, da waren Engel unten drunter und diese Engel mit sechs Flügeln, das waren wahrscheinlich die Cherubim, die wovon in der Bibel irgendwo gesprochen wird und die sagten heilig, heilig, heilig. Und dann auf diesem Plateau waren, das war irgendwie ein bisschen verwirrend, weil ich hatte mir immer Gott so vorgestellt, wie diesen alten Mann, okay, nicht ganz so langer Bart, aber schon, aber es war Lichter, die ineinander drehten und Kreise, und plötzlich verstand ich, dass das überhaupt gar nicht Gott war, denn Johannes sagte uns, dass Gott ja Geist ist. Und das war hier nur eine Repräsentation von Gott, dem Vater, von dem allmächtigen Gott. Und er kam und das war nur diese Repräsentation. Und plötzlich verstanden wir, dass wir direkt da waren mit Jesus und Gott, dem Vater. Dass er die ganze Zeit da war. Und, Und jetzt kam er rein und währenddem wir standen und die Engel sagten, heilig, 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 fing Musik an zu spielen und wir fingen an, diese Lieder, diese Anbetungslieder zu singen.
Yeah. Menschen her schaden muss.
Wenn uns dann langsam alle wieder hinsetzen und plötzlich verstanden wir, dass die Anbetungszeiten, die wir auf der Erde hatten, diese Lieder, die wir da gesungen haben, diese Gebete an ihn, dass es alles nur Übung war. Übung gewesen ist für diesen Zeitpunkt. Übung gewesen ist für die Ewigkeit. Dann, wenn wir, so wie jetzt, Gott Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden. Wow, wow, das war eine Atmosphäre. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Jedenfalls, Jesus stellte sich dann vorne auf die Bühne und er sagte dann, danke, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr angenommen habt, dass ich für euch gestorben bin. Dass ihr mein Blut für eure Sünden angenommen habt. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich will das Gericht erklären. Es geht hier nicht, dieses Gericht, es geht nicht um eure Sünden. Es geht nicht um das, was ihr falsch gemacht habt. Das, wo ihr nicht heilig gehandelt habt. Weil das ist bedeckt mit meinem Blut. Damals auf Golgatha, da habe ich dafür bezahlt, für diese Dinge. Wo es jetzt darum geht, es ist, wir wollen uns, oder ich werde mir mit jedem Einzelnen von euch euer Leben anschauen. Jeder Einzelne wird zu mir hier hoch auf die Bühne kommen und wir werden uns das Leben eines jeden Einzelnen angucken. Wir werden uns verschiedene Dinge angucken. Ich will es vorher eben erklären. Zuallererst werden wir uns anschauen, die Qualität deines Lebens, die Qualität eures Lebens. Das heißt, habt ihr ein Leben gelebt, was Ewigkeitswert hatte? Ein Leben gelebt, was Schätze im Himmel angereicht hat? Wo ihr nicht für, ich habe euch gesagt in meinem Wort, dass wenn ihr Schätze im Himmel, auf der Erde ansammelt, dass Motten und Rost kommen werden und das zerfressen werden. Aber Schätze im Himmel, die haben Ewigkeitswert. Und das werden wir uns anschauen, die Qualität eures Lebens, wie viele Schätze ihr im Himmel euch dadurch angereichert habt. Das nächste, was wir uns anschauen werden, ist das Verwalteramt. Sehr wichtig ist, bei dieser ganzen Beurteilung, bei diesem Gericht, werde ich nicht vergleichen. Es geht nicht zu vergleichen. Weil das ist der zweite Punkt, das Verwalteramt. Das Verwalteramt, ich habe jeden einzelnen von euch absolut unterschiedliche Gaben, Fähigkeiten, Hintergründe gegeben. Ihr seid in absolut verschiedenen Umständen aufgewachsen und so habt ihr absolut verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten gehabt. Und so werde ich mit jedem Einzelnen das Verwalteramt seines Lebens anschauen. Und wir werden das beurteilen, wie viel Ewigkeitswert das hatte. Weiter, die nächste Sache, die wir uns anschauen werden, sind die Motive. Was waren die Motive deines Herzens, Dinge zu tun für mich? Dinge zu tun in der Gemeinde, Geld zu geben für die Gemeinde. War es so, dass du erst die Trompete geschlagen hast und dann die 50 Euro in den Kastensack hast reinfahren lassen? Oder war es so, dass du zum Beispiel gegeben hast, dass die Rechte nicht wusste, was die Linke tut? Einfach nur, um zu helfen, um Gott zu dienen. Oder hast du gedient in der Gemeinde, um vorne zu stehen und Ruhm zu kriegen? Oder war dein Herz mir Ehre zu geben? War dein Herz mir zu dienen? Das sind die Motive. Und die werden wir uns anschauen. Dazu gibt es dann verschiedene Belohnungen. Ich habe davon in meinem Wort gesprochen. Zum Beispiel einmal habe ich davon gesprochen von der Krone der Gerechtigkeit. Die Krone der Gerechtigkeit ist für die, die einen Lebensstil gelebt haben, der davon gekennzeichnet war, dass ich hätte jederzeit wiederkommen können. Der davon gekennzeichnet war, dass ihr bereit wart, dass ich hätte jederzeit wiederkommen können. Das ist die Krone des Lebens. Die andere Krone, die es gibt, ist die Krone der Herrlichkeit. Das ist die Krone, die für die Menschen, die ihr Leben in meine Herde investiert haben. Hier geht es weniger um Pastoren, weil Pastoren, die bekommen, und Leiter der Gemeinde bekommen ein besonderes Gericht. Und das habe ich auch immer in meinem Wort gesagt. Aber nein, die einfach mit den Fähigkeiten, mit den Gaben, das, was sie hatten, meine Herde gedient waren. Ob es war, dass sie im Management irgendwo waren und das eingesetzt haben für meine Herde oder ob sie einfach nur, was weiß ich, Dinge hatten für, wenn das dreckig war, und das sauber gemacht haben und das einfach für meine Herde investiert haben. Eine weitere Krone, das ist die Krone des Lebens. Da habe ich von der Bergpredigt, habe ich darüber gesprochen, wo ich bei euch war. Das ist die Krone des Lebens für die, die in Verfolgung gewesen sind. Die, die Verfolgung erlitten haben, wegen mir, wegen dem Glauben an mich. Dann gibt es noch eine Krone, das ist die Krone des Glaubens. Das ist die Krone, die für die, die in Anfechtung durchgehalten haben. Die in Anfechtung mir geglaubt haben, mir vertraut haben, auch wenn alles anders ausgesehen hat. Die einfach ihr komplettes Vertrauen in mich gesetzt haben, auch wenn es hart war, gerade in Anfechtung. Dafür ist die Krone des Glaubens. Was weiteres, was ich tun werde, ist, ich werde mündliche Empfehlungen vergeben an verschiedene von euch. Ich werde zum Beispiel sagen, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Oder ich werde sagen, ich bin stolz auf dich. Es gibt verschiedene Dinge, die ich sagen werde, und jeder wird verschieden auch belohnt werden für den Ewigkeitswert seines Lebens. Es wird so sein, dass ganz wichtig ist, werden alle verherrlicht werden. Es wird nicht so sein, dass einige Kronen kriegen und die anderen dann nicht und die kriegen nichts, sondern es wird jeder von euch wird verherrlicht werden. Das habe ich euch in meinem Wort versprochen, dass ihr einen Körper erlangt, der Ewigkeitswert hat. Einen Körper, der so ist wie meiner. Und das heißt Verherrlichung. Und jeder von euch wird verherrlicht werden. Aber ich habe euch das jetzt erklärt, wir gehen einfach weiter und ich werde jetzt den Ersten hochrufen lassen. Und Spannung, totale Spannung in diesem Fall.
Timilus Dramanakus.
Dieser Engel war hochgegangen und hatte dreimal auf den Boden gestampft und Timilus Dramanakus war der Erste. Oh Mann, der hätte ich nicht sein wollen. Zum Glück heiße ich anders. Jedenfalls, er wurde von seinem Engel runtergetragen vor die Treppen und er ging die Stufen hoch und sah Jesus. Wow. Fiel auf seine Knie und Jesus half ihm wieder auf und dann hatten die beiden eine Unterhaltung, die wir nicht mithören konnten, wo wir konnten nicht sehen und verstanden auch nicht, worüber sie sprachen. Aber interessanterweise war, währenddem wir alle saßen und zuschauten den beiden, wie sie redeten, lief vor unseren Augen ein Film ab. Kennt ihr diesen Ausdruck, so, ich habe das Gefühl, als würde ein Film vor mir ablaufen. Und so war das nur. Es war hier über das Leben von Timilus Dramanikus. Und da sahen wir, dass Timilus Dramanikus ein sehr armer Schmied gewesen ist. Das war noch im Römischen Reich, Ende des Römischen Reiches. Ein sehr armer Schmied gewesen, aber hatte das, was er hatte. Und die Zeit, die er noch übrig hatte, hat er in die Gemeinde, in die Kirche investiert, die da war, wo er wohnte. Aber zu der Zeit war die Verfolgung auch sehr stark und er gehörte zu denen, die einen Märtyrertod gestorben waren. Und während wir das sahen, diesen Film, wurde uns bewusst, was es hieß, wenn ein Märtyrer geschält wurde. Ich habe das nie verstanden, man hat Bücher gelesen oder so, aber es war so, dass Timilus Dramanikus, weil er seinen Glauben nicht abschwellen wollte an Jesus, seine Haut wurde von seinem Körper getrennt und abgezogen. Und dann wurde er den wilden Tieren vorgeworfen. Und während der kniete und die Tiere über ihn her sind, hat er geschrien, Jesus, ich liebe dich, für dich, Herr, für dich. Und so starb er. Wow. Und dann stand er auf und Jesus stellte sich hinter ihn und bumm, er wurde verherrlicht. Und jetzt standen wir, was es hieß, dass er verherrlicht wurde. Er war hell. Richtig hell. Er leuchtet wie so ein, er flog dann zurück an seinen Platz und das war so wie so der Nordstern im schwarzen Himmel und das war die Verherrlichung. Und es kam immer mehr Leute runter, die mit Jesus diese Unterhaltung hatten, danach auch verherrlicht wurden. Was mir auffiel, war, alle wurden verherrlicht, aber es gab Unterschiede in dieser Verherrlichung. Weiß nicht, wie ich das am besten beschreibe, vielleicht mit Diamanten. Diamanten sind alle ausnahmslos schön, alle. Aber es gibt ein paar, die haben so einen besonderen Schliff oder nur so eine spezielle Färbung oder so ein, die sind einfach etwas brillanter, die sind einfach etwas schöner, etwas wow. Und so war das. Das Interessante war aber, dass wir nicht da standen oder die unterschiedlich verherrlicht waren, dass keiner da war, der jetzt irgendwie neidisch war. Es gab keine Eifersucht oder keiner war irgendwie neidisch und hat gesagt, warum bin ich nicht so? Sondern jeder wusste, hier ist alles absolut fair. Hier ist alles absolut korrekt. Gott ist absolut gerecht. Und das Einzige, was man sah in einigen Augen von denen, war, dass so eine Traurigkeit da war. Manche waren einfach traurig, dass sie ihr Leben nicht so haben einsetzen oder nicht so eingesetzt haben für Jesus wie andere. Und dann kam der Engel wieder hoch.
Pomponia.
Wir sahen dann den Film von Pomponia. Und Pomponia war, lebte in Rom. Sie war, also wir sahen, dass sie die erste Christin der Senatsklasse war in Rom. Und wahrscheinlich noch vor dem Paulus überhaupt nach Rom gekommen war. Und diese Frau, sie hatte Gott unheimlich lieb. Sie hatte verstanden, um was es ging, als Jesus gestorben war am Kreuz. Und sie liebte Jesus mit allem, was sie hatte. Das Problem war, ihr Mann war kein Christ. Das war sehr schwer für sie, sehr schwer für sie. Aber was sie tat, sie liebte einfach ganz treu ihren Mann. Sie war da, wo Gott sie hingestellte, als Ehemann. Treu. Und liebte ihn mit allem, was sie hatte. Durch die Kraft Gottes. Und wie die Zeit verging, ihr Mann war am Anfang absolut gegen das Ganze. Aber wie die Zeit verging, wurde er immer weicher. Wurde er immer weicher. Und dann irgendwann erlaubte er, dass in ihrem Haus sich Leute trafen. Und es war der erste Hauskreis in Rom. Und so schön, durch diese Frau, durch ihre beständige Liebe, brach irgendwann dieser Mann zusammen und gab auch sein Leben Jesus. Es war so schön zu sehen, auch die Freude dieser Frau. Und wow, Jesus stellte sich hinter sie und sagte, heißt Pomponia willkommen, meine treue und gerechte Dienerin. Und bah, sie wurde auch verherrlicht und flog zurück zu ihrem Platz und der Engel kam wieder hoch.
William Carey.
William Carey. Wenn es jemals jemanden gegeben hat in der Kirchengeschichte wie ihn, Wahnsinn. Wahnsinn, William Carey, wir sahen diesen Film, er lebte im 17. Jahrhundert, er war ein armer Schuhmacher gewesen, aber er hat ein Herz für das Evangelium. Er hat ein Herz, Menschen von Jesus zu erzählen. Und es war im 17. Jahrhundert, das war die Zeit, wo die Engländer, die Kolonie, Indien war auch eine Kolonie von England, und ihm war, Gott legte ihm aufs Herz, nach Indien zu gehen und dort Menschen zu erzählen von Jesus und dort zu leben unter den Indern. Und wie wir den Film sahen, verstanden wir, dass er der war, der Anfänger der modernen Mission und der überhaupt Mission in Schwung gebracht hatte. Er gab an einem Punkt alles auf, was er hatte, verkaufte seinen kleinen Schuhmacherladen und mit dem Geld, das er hatte, reiste er runter nach Indien, um dort Menschen von Jesus zu erzählen. Alle um ihn herum haben gesagt, du bist doch verrückt. Was soll denn das? Die können doch da unten gut leben und ist doch, wir sind hier England, die verstehen das oder so nicht. Aber er hatte einfach ein Herz für die Verlorenen. Und er wurde dann verherrlicht und dann machte Jesus was er vorher noch mit keinem gemacht hat. Er stellte sich hinter William Carey und sagte, wer in diesem Stadium von William Carey beeinflusst worden ist, von seiner Mission, von seinem alles aufgeben für mich, der soll aufstehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Millionen, Milliarden. So schnell konnte ich nicht zählen. Ohne Ende Menschen standen auf und danke William, Carey, dass du aufgegeben hast. Deshalb sind wir hier. Danke William. Wahnsinn. Wahnsinn. Und William Carey, er war der, wahrscheinlich der brillanteste bis zu dem Zeitpunkt, der am hellsten leuchtete. Wow. Wow. Wahnsinn.
Angela Klapp.
Angela Klapp, wo der Name gesagt wurde, gingen die Engel, die waren oben über dem Stadion und gingen so einen Raunen durch. Und ich dachte hoch nach zum Uriel, wir konnten ja jetzt so denken. Und ich sagte, hey, warum raunt ihr? Was hat die denn gemacht? Und er sagte, hey, nichts von irgendwo, was du denkst. Diese Frau, schau es dir selbst an. Und wo ich dann den Film sah, stellte ich fest, dass Angela Klapp eine Frau war. Sie war Witwe, aber sie hatte was. Sie hatte eigentlich nichts geschafft irgendwie von weltbewegenden und weltverändernden Dingen. Aber das, was sie tat, sie hat gebetet. Diese Frau war eine Beterin. Die hatte ihr kleines Räumchen, wo sie hingehen, wo sie sich drin verschloss, und da betete sie drin. Und aus diesem Räumchen, aus diesem Fenster, konnte sie immer auf einen Schulhof blicken. Und auf diesem Schulhof sah sie einen jungen Mann, der sehr enthusiastisch war, alle möglichen Flyer über alle möglichen Richtungs, Glaubensrichtungs, oder auch, wenn er versuchte, Bücher zu verkaufen, der war einfach gut dabei. Und sie beobachtete ihn, und während sie ihn beobachtete, betete sie für ihn. Und sie betete Stunden für ihn. Und sie betete Stunden für diesen einen jungen Mann, den sie nicht mal kannte. Und währenddem wir den Film sahen, verstanden wir, dass sie betete für George Werver. George Werver, der Gründer von OM. Und während wir das sahen, verstanden wir, dass George Werver gar nicht OM gegründet hatte. Dass es ihm hauptsächlich gar nicht zugerechnet wurde, sondern dieser Frau. Dieser Frau, die einfach nur für George Werver gebetet hatte. Und wow, wo ich das verstand, habe ich gedacht, oh Mann, ey, dieses Ding mit dem Gebet. Oh, hätte ich doch mehr auf den Pastor Günther gehört, dann hätte man mehr gebetet. Oh. Und sie wurde verherrlicht. Wahnsinn.
Sahib Mohammed Isai.
Sahib Mohammed Isai. Er war ein Mann, der lebte zu der Zeit, wo ich auch auf der Erde gelebt hatte. Er hatte nie richtig die Chance gehabt, in Deutschland irgendwo hinzukommen. In Deutschland irgendwo einen guten Abschluss zu machen. Weil er sprachlich einfach Probleme hatte, hatte auch nicht die Zeit, jetzt irgendwie in eine Schule zu gehen, Abendschule. Aber während wir das sahen, dass er einen weitaus höheren EQ hatte als ich. Aber er hatte nie die Möglichkeit, dass da irgendwo sich weiterzuentwickeln, weil er einfach seine Familie ernähren musste. Und er war, nur um seine Familie über die Runden zu bringen, hat er alle möglichen Jobs angenommen. Dann war er bei der Müllabfuhr, dann hat er in Kinos Eintrittskarten abgerissen, dann war er Straßenkehrer. Sahib, das war der Straßenkehrer, der... Während wir dann den Film sahen, ich verstand, dass er der Straßenkehrer war, den ich heute Morgen so weit wie möglich gemieden hatte, sahen wir in diesem Film, dass er die Fähigkeit gehabt hat, Bibelverse zu lernen. Dieser Mann, der konnte fast das komplette Neue Testament auswendig und größten Teile des Alten Testaments. Und was er tat war, immer wieder erzählte er, zitierte einfach nur Bibelverse zu allen möglichen Leuten, ob es nicht Christen waren, einfach nur, er zitierte Bibelverse. Und plötzlich verstand ich, dass wahrscheinlich aus meinem Büro, aus unserem Bürokomplex, wahrscheinlich hunderte von Leuten hier im Himmel waren wegen ihm. Oh Mann. Heute Morgen habe ich versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Und heute, wow, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr wert, ihm die Füße die Schuhe zuzumachen. Oh Mann. Und der Engel kam wieder hoch.
Juanita Perez.
Wer sonst? Meine Putzfrau. Oh. Ich hatte mich nie für ihr Leben interessiert. Ich hatte mich nie für sie als Person interessiert. Wenn wir den Film sahen, sah ich, dass sie eine Frau gewesen war. Ihr Mann hatte sie verlassen. Sie hatte 4 Kinder. Und sie diente diesen Kindern mit allem, was sie konnte. Sie musste alle möglichen Jobs noch zusätzlich annehmen. Aber sie lehrte ihren Kindern, ein Leben zu leben, was von Jesus geprägt war. Was aus der Bibel geprägt war. Und plötzlich verstand ich, dass sie war eine Beterin. Genauso eine Beterin. Nicht ganz so wie Angela Klapp, aber sie betete so viel sie konnte. Und plötzlich verstand ich, dass meine Kinder jetzt hier waren wegen ihr. Meine Familie war wahrscheinlich hier wegen ihr. Oh Mann, dieses Gebetsding. Oh Mann, ich hatte nicht mal Zeit für meine Kinder und jetzt... Heute Morgen wollte ich nur, dass sie aus meinem Zimmer rausgeht und jetzt würde ich am liebsten ja, die Tausende von Jahren mit ihr verbringen, einfach nur ihr danken, ihr Danke sagen. Oh Mann, oh Mann.
Thomas Bertram.
Okay, ich werde dran. Mein Engel nahm mich und flog mich runter vor die Stufen und ich ging die Stufen hoch und dann ich sah Jesus, seine Augen voller Liebe und er stellte sich hin vor mich und sagte, Thomas, ich will dir jetzt genau nochmal erklären, um was es hier geht, um was es genau speziell bei dir geht. Ich gab dir 30 Jahre, wovon du 21 Jahre gelebt hast als Christ. Mit 9 Jahren hast du angenommen, dass ich für dich gestorben bin. Du hast 21 Jahre hast du Möglichkeiten gehabt, ein Leben zu leben, was Ewigkeitswert hat. Ich gab dir viele Ressourcen. Ich gab dir Menschen, die mich lieb hatten, die mich kannten, die dich gelehrt haben. Ich gab dir Geld. Ich gab dir Zeit. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was du eingesetzt hast für den Ewigkeitswert. Wichtig ist noch vorhinein dieser Zeitpunkt des Gerichts. Der Zeitpunkt des Gerichts ist absichtlich gewählt zu dieser Zeit, weil welchen Einfluss dein Leben gehabt hat, vielleicht auf andere Menschen, das stellt sich ja erst am Ende der Zeit raus. Weil es geht ja wie eine Kettenreaktion. Und während er mir das sagte, fiel mir ein, dass eben hatte ich auch noch das Gericht von Dwight L. Moody gehört, ein Mann Gottes. Ein Mann, der Gott lieb hatte, mit allem, was er hatte, mit allem, was er konnte. Und er hat in Chicago, gründete er damals eine Bibelschule, the Moody Bible Institute. Und mir wurde plötzlich bewusst, dass er Einfluss hatte auf mein Leben und Einfluss gehabt hatte, damit auf mein Leben. Weil mein Jugendleiter war auf dieser Bibelschule in Chicago gewesen, die Dwight L. Moody gegründet hatte. Und dadurch hatte über mein Jugendleiter, der hatte wiederum Einfluss auf mich. Und dass ich hier war, wurde Dwight L. Moody angerechnet. Und deshalb war der Zeitpunkt des Gerichts so am Ende. Und als Jesus fing dann an und er sagte dann, sehr wichtig bei diesem Gericht ist, dass du verstehst, um was es geht. Ich sagte in 1. Korinther 3, Vers 10, habe ich euch in meinem Wort mitgeteilt, dass ich das Fundament bin. Mein Tod, wenn du dein Leben auf mich aufbaust, wenn du annimmst, dass ich für dich gestorben bin, dann hast du das Fundament gelebt für dein Leben. Jetzt kommt es darauf an, und das ist, was wir uns anschauen wollen, ist, was hast du oben drauf gebaut? Mit welchen Materialien hast du oben drauf gebaut? Hast du mit wertlosen Materialien gebaut, so wie mit Heu, Stroh oder Holz? Oder hast du wertvolle Materialien genommen, wie Gold und Silber? Weil das, du musst dir das vorstellen, bildlich, dass wir jetzt über dein Leben drüber gehen werden, wie mit so einem Flammenwerfer. Und wir werden uns dann anschauen, was am Ende übrig bleibt. Alles, was weggebrannt wird, hat keinen Ewigkeitswert. Aber das, was am Ende übrig bleibt, das hat den Ewigkeitswert. Und das werden wir uns anschauen und dann auch belohnen. Und jetzt lief wortwörtlich mein Leben vor mir ab wie ein Film. Und wir sahen diese 30 Jahre. Und es brauchte wahrscheinlich wirklich 30 Jahre. Und ich will ein bisschen zusammenfassen. 30 Jahre haben wir jetzt gerade nicht Zeit. Aber wir sahen die Geburt von mir und interessant war, jetzt sah ich mein Leben aus der Sicht Jesu. Und das sah mächtig anders aus. Wir kamen zu dem Punkt, wo ich 9 Jahre alt war, wo ich Jesus mein Leben gegeben hatte. Und was auch bis dahin und was auch mein ganzes Leben immer wieder kennzeichnete, war Egoismus. Mein Leben war geprägt von Egoismus. Es ging immer nur um mich. Es ging immer nur um ich will, ich hab, Mama gib mir, und später waren es andere. Aber plötzlich sah ich schaute Jesus an und plötzlich sah ich, dass er sah meine Sünde nicht. Er sah meine Sünde nicht, während wir über mein Leben rüber guckten. Und ich sagte, Jesus, hallo, du siehst ja meine Sünde gar nicht, das, was ich falsch gemacht habe. Und er sagte, nein, ich habe dafür bezahlt. Mein Blut bedeckt deine Sünden. Mein Blut hat deine Sünden, das, was du falsch getan hast, komplett bedeckt. Ich kann es nicht sehen. Es ist für bezahlt. Und ich sagte, danke, Jesus. Und wir kamen dann an den Tag, wo ich 9 Jahre alt war, wo ich Jesus mein Leben gab. Und plötzlich sah ich, dass Jesus Tränen in den Augen hatte. Und ich sage, Jesus, warum weinst du? Und er sagt, danke, dass du mir dein Leben gegeben hast. Danke, dass du mir dein Leben anvertraut hast. Danke, dass du mir vertraut hast und im Glauben angenommen hast, dass ich für dich gestorben bin. Ich sagte, hey Jesus, du hast das verstanden. Ich danke dir, dass du das für mich gemacht hast. Und nein, danke. Und wir danken uns dann so. Und toll, echt toll. Und dann sagte Jesus, okay, wir gehen jetzt weiter. Ab diesem Zeitpunkt warst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ab diesem Zeitpunkt hattest du die Möglichkeit, Dinge zu tun, die Ewigkeitswert haben. Und jetzt, ich fasse ein bisschen zusammen, um nicht alles zu überspannen. Eine Sache, die mir auffiel, ist, dass was Jesus über mich denkt, wichtiger ist, als was andere über mich denken. Es war so gewesen, in meinem Leben ging es mir immer darum, was andere von mir dachten. Und mir war immer nur wichtig, was ich für andere tun kann, damit die toll von mir dachten. Und war zum Beispiel diese eine Geschichte, da war ich in der Grundschulzeit und ich spielte mit einem Freund zusammen, Mike oder so hieß er, und wir spielten und dann kamen die größeren Jungs, diese Jungs, die, wo man so gerne mitspielt, wenn man könnte, aber die einen nie einladen. Jedenfalls kamen die an und sagten, hey Thomas, spielst du mit Fußball? Und ich, kann Mike mitkommen? Sofort! Und sie sagten, nee, Mike wollen wir nicht. Du kannst mitspielen, aber Mike ist zu klein. Wir wollen. Und ich sagte, Mike, kann ich mitgehen, bitte? Und Mike sagt, klar, geh doch, kein Thema. Und ich ging und sagte, wow, was für ein toller Freund. Aber jetzt von hier oben sah ich, aus dieser Perspektive sah ich, wie ich Mike verletzt hatte. Wie ich ihn einfach hängen lassen hatte. Wie es mir wichtiger war, was andere von mir dachten und dass es mir gut ging, als dass ich anderen dienen konnte und dass es anderen gut ging, wenn sie mit mir zusammen waren. Und wenn wir dann weitergingen, in meinem Teenageralter, wow, ich bin immer nur der Welt hinterhergelaufen, immer nur Dingen hinterhergelaufen, die nicht von Gott waren. Ich sage, Jesus, warum bin ich immer diesen Sachen hinterhergelaufen? Warum bin ich nicht einfach zu dir gekommen? Und Jesus sagt, weißt du, du bist immer nur der Welt hinterhergelaufen, weil ich habe dir, genau wie jedem anderen, habe ich ins Herz gelegt, dass du nach etwas suchst, was Wert hat. Etwas, was dich füllt, etwas, was dich bleiben füllt. Und wenn du nicht zu mir kommst, der das Brot des Lebens ist, der das Wasser des Lebens ist, dann wirst du überall hin, immer suchen. Du wirst immer weitergehen und wirst immer, immer mehr irgendwas anderes suchen. Aber du wirst nie gesättigt werden, wenn du nicht zu mir kommst. Und das war das Problem. Du bist nie zu mir gekommen. Du hast immer versucht, in der Welt dieses Bedürfnis, das, was in dir ist, diesen Hunger zu stillen. Und dann verstand ich noch ein Prinzip, das eigentlich ein logisches Prinzip, dass Wertvolles besser ist als Wertloses. Aber was das war, dass für Jesus waren Menschen wertvoll. Aber für mich waren Menschen Werkzeuge. Jesus liebte Menschen, aber ich benutzte Menschen. Ich benutzte Menschen, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen wollte. Ob es meine Familie war, meine Frau manchmal fürs Ansehen oder mein Job oder sonst wie. Ich benutzte Menschen, um irgendwo hinzukommen. Aber Gott liebte Menschen. Und wir kamen dann auch an Begebenheiten, die Wert hatten in meinem Leben. Und wir kamen da an eine Sache, wo ich dann auch dem Heiligen Geist wirklich Raum gab, in mir zu arbeiten. Und das war so, war ich 16, 17 oder so. Und das war in der Jugend. Und mein Jugendleiter hatte mich ermutigt, einfach mal auf neue Leute zuzugehen. Die einzuladen, die zu ermutigen und denen einfach eine Bibel vielleicht in die Hand zu drücken oder irgendwas, damit sie sich einfach zu Hause fühlten. Und da war dieses Mädchen, die war reingekommen und stand jetzt an der Tür, ein bisschen unsicher, war das erste Mal, dass sie da war und ich auf sie zu, hey, hallo, und habe eine Bibel in die Hand gedrückt und habe gesagt, komm rein. Und wie wir dann sahen, war dieses Mädchen, nur weil ich sie eingeladen hatte, weil sie sich an dem Tag so zu Hause gefühlt hatte, sie mehrmals gekommen und hat an irgendeinem Punkt Jesus ihr Leben übergeben. Und das wurde mir angerechnet. Das wurde mir angerechnet, weil ich sie eingeladen hatte, weil ich sie eingeladen hatte und weil ich dem Heiligen Geist Raum gegeben hatte, durch mich zu arbeiten. Wow, was ein Einfluss mein Leben haben kann. Und Jesus sagte zu mir, danke, dass du in diese Frau investiert hast, dass du in dieses Mädchen investiert hast. Sie hat nämlich später noch Kinder gekriegt und diese Kinder waren auch Zeugnis wiederum zu anderen Kindern. Und das wird alles dir angerechnet. Wisst ihr was? Lob von Jesus. Wow, das Größte. Das Allergrößte. Lob von Jesus zu hören. Wow, das war einfach toll. Und dann ging Jesus weiter und erklärte mir, dass die Motive wichtig sind. Er sagte, die Motive, warum du Dinge getan hast, die sind wichtig. Wenn du aus Motiven getan hast, die für dich selbst waren, dann war es für die Katz, dann hat es keinen Ewigkeitswert gehabt. Aber wenn du getan hast aus reinen Motiven, dann hat das Ewigkeitswert gehabt. Und ich sagte Jesus immer, wann, ich habe ja niemals 100% reine Motive gehabt, das geht gar nicht, das habe ich nie gehabt. Und Jesus sagte, das stimmt. Stimmt, du hast niemals 100% reine Motive haben können, weil du Mensch bist und warst und du bist immer Sünder. Aber da, wo du getan hast, um mir zu dienen, auch wenn es nicht ganz rein war, aber das, was rein war da dran, das wird dir angerechnet. Das sind wie Juwelen an deinem Gebäude. Und dann kamen wir zu einer Sache, die sehr schwer war. Ich war dann bin irgendwann dann nicht mehr in die Jugend gegangen und habe mich dann eingelassen mit allem möglichen Zeug. Ich hatte ein paar Freunde, es war auch nicht so sinnvoll, diese Freunde zu haben. Und da war dieses Mädel, Daniela hieß sie. Sie kam, sie war eigentlich ein wirklich nettes Mädel gewesen, aber ich brachte sie rein und dann haben wir uns verliebt. Und sie war eigentlich sauber, sie hatte nichts mit Alkohol am Hut und hatte nicht geraucht oder sonst irgendwie und war auch wirklich ein nettes Mädel, aber es brauchte mir nicht lange, sie da reinzuführen. Und sie fing dann an zu trinken, wurde dann auch sexuell aktiv. Jesus, ich schaut Jesus an und sage, Jesus, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich so einen schlechten Eindruck, das ist alles meine Schuld. Und Jesus sagte, nein, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, Thomas, weil sie hat ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Du hast nicht die Entscheidung für sie getroffen. Ja, du hattest Möglichkeiten, du hattest Ressourcen, du hattest Möglichkeiten, ihr zu dienen, ihr von mir mitzugeben. Aber das hast du nicht getan, du bist ihr zum Stolperstein geworden. Aber letztendlich hat sie die Entscheidung selbst getroffen. Und ich sagte, Jesus, aber was ist aus ihr geworden? Er sagte, sie hat 3 Ehen gehabt, die sind alle 3 Entscheidungen geendet. Und die ersten 2 Männer haben sie misshandelt. Das war so schwer. Ich war ihr zum Stolperstein geworden. Ich habe sie da reingeführt. Und dann sagt aber Jesus, weißt du, Thomas, weißt du, nach der dritten Scheidung, und wo alles zerbrochen war bei ihr, hat sie mich kennengelernt. Sie ist jetzt hier. Sie will dich sehen. Ich sage, sie will mich sehen. Und er sagte, Thomas, hier im Himmel ist Gnade ohne Ende. Hier im Himmel ist Gnade ohne Ende. Ja, sie will dich sehen. Ja, du hast auch Einfluss auf sie gehabt, der teilweise gut war. Nein, hauptsächlich nicht. Aber es waren Teile, die waren gut. Einfluss, der gut war, den sie nicht vergessen hat. Nur schon der Kontakt zu deinen Eltern, den sie hatte. Und wir kamen dann ans Ende und der Rest meines Lebens, der rauschte fortwörtlich an mir vorbei und der Flammenwerfer ging drüber, es blieb eigentlich nichts wirklich über. Und weil es ging mir immer nur um meine Karriere, es ging mir immer nur um mich und es ging mir immer nur darum, wo komme ich hin und was kann ich erreichen und wo schaffe ich wieder was. Und es wurde eigentlich alles weggebracht, alles weggebrannt. Und Jesus sagte dann, okay, wir kommen jetzt zur Zusammenfassung. Und er sagte, du wirst verherrlicht werden. Du wirst verherrlicht werden, so wie jeder andere auch. Aber du hattest sehr, sehr viel, was ich dir zur Verfügung gestellt hatte. Du hattest Geld, du hattest Zeit, du hattest Möglichkeiten. Du hast in der Zeit gelebt, wo man das ohne Verfolgung weitergeben konnte. Aber du warst nie zufrieden. Du warst nie zufrieden mit dem, was ich dir gegeben habe, mit den Möglichkeiten, die ich dir gegeben habe. Du hattest sehr große Ressourcen, sogar deine Eltern waren Christen, sie haben dich als solches erzogen. Du hattest Pastoren, die dich gelehrt haben, die dich mein Wort gelehrt haben. Aber du bist doch immer nur der Welt nachgelaufen und dein Leben, die wertlosen Bestandteile deines Lebens überwiegen um Längen die Bestandteile, die wertvoll waren. Das tat weh. Das war richtig. Und ich dachte, ich konnte nichts Schlimmeres hören als das. Aber Jesus sagte mir dann, als Zusammenfassung über dein Leben muss ich sagen, du hast deine erste Liebe verlassen. Und ich sagte, Jesus, ja, es tut mir leid. Und ich wusste, es war wahr. Ich wusste, es war richtig. Ich wusste, ja, es war fair. Ich hatte meine erste Liebe verlassen. Und das tat weh. Es tat weh und ich wünschte, ich hätte noch eine Chance. Ich wünschte, ich könnte nochmal zurück. Und dann sagte Jesus die schönsten Worte, die ich wahrscheinlich je hören werde und je gehört habe. Und er sagte zu mir, aber weißt du was, Thomas? Deine erste Liebe hat dich nicht verlassen. Ich sage, danke, Jesus, danke. Und ich fiel nieder und ich fing an zu weinen. Und Jesus, und ich dachte, halt, im Himmel gibt es doch eigentlich gar keine Tränen mehr. Und Jesus sagt, halt, und wischte meine Tränen weg. Und dann verstand ich, ja, er wird unsere Tränen von unseren Augen abwischen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wenn wir, ja, jetzt verstand ich, das war wahrscheinlich genau der Punkt, wo die Tränen fließen, die Jesus abwischen muss. Und er hob mich auf und ich wurde verherrlicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Komisches Gefühl, aber und ich konnte jetzt alleine zu neuem Platz zurückfliegen und alle so, hey, Thomas, yeah. Und es war toll. Und alle so, hier, High Five und yeah, Thomas, super. Es war einfach toll. Und ab dem Zeitpunkt, es war irgendwie so, als ob ich mich nicht mehr an meine Sünde erinnern konnte ab diesem Zeitpunkt, nicht mehr an das erinnern konnte, was gewesen war und was ich alles falsch gemacht hatte. Und viele kamen noch nach vorne und dann war irgendwann das Gericht fertig und dann passierte was ganz Komisches. Vorne in den ersten Reihen stand jemand auf, der eine Krone hatte und stand auf und lief nach vorne und lief vor Jesu Thron und warf seine Krone dahin und immer mehr machten genau dasselbe. Die nahmen ihre Kronen, die nahmen das, was sie von Jesus erhalten hatten, für das, was sie für ihn eingesetzt hatten, nahmen sie und warfen das vor Jesu Füße nieder und immer mehr und immer mehr und Wahnsinn, die Stimmung, die war noch besser als vorher bei der Anbetung und alles klatschte und alle schrien und Wahnsinn. Und dann fing Musik an und dieses Lied spielte und wir sangen dieses Lied und wir fielen auf unsere Knie oder wir standen auf oder hielten unsere Hände und es war, wow, es war Anbetung, wow.
We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Goodness and mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry. The land.
wir verstanden, dass das gerade dieser Moment der reinste Akt der Anbetung gewesen war. Dieser Moment war der Moment, wo die Gaben und die Fähigkeiten, die sie für Gott eingesetzt hatten, diese Belohnungen, die sie dafür erhalten hatten, diese Kronen vor Jesu niederlegten und vor Jesu Füße niederlegten. Und Wahnsinn, das war wahrscheinlich der reinste Akt der Anbetung. Und ich hatte keine Krone. Ich hatte keine Krone. Ich hatte nichts, was ich Jesus vor die Füße legen konnte. Mein Leben war eigentlich wertlos gewesen, was Ewigkeitswert anbetraf. Ja, es gab Zeiten, aber ich hatte nichts, was ich vor Jesu Füßen wirklich niederlegen konnte. Ich hatte keine Krone. Es war kein Neid, es war einfach nur Traurigkeit. Hätte ich doch noch eine Chance. Hätte ich doch noch eine Chance. Und Jesus kletterte dann so über diese Kronen drüber, mehr oder minder, und sagte dann, okay, das Gericht ist zu Ende, ihr dürft gehen. Und wir flogen dann mehr oder minder, und ich ging zu einem Ort, wo ich wusste, da ist meine Familie, und ich traf meine Familie, und wir umarmten uns, und ich traf verschiedene Leute wieder, und so, wow, es war einfach toll. Und dann irgendwo im Hintergrund hörte ich dann weit hinten wieder so ein Geräusch. Was? Mein Wecker, es war alles nur ein Traum. Es war alles nur, nein, Jesus, ich will wieder zurück. Ich war im Himmel, ich will...
Uriel.
Nein, ich hatte noch eine Chance, ich... Es war 5:30, wie gesagt. Meine Frau neben mir hat Schwätschig gehabt. Ich hab dich lieb, ich bin wieder da, ich bleib zu Hause. Rannte bei meinen Kindern rein, riss die Tür auf. Ihr habt euren Daddy wieder. Die Treppe runter. Wo ich dann runterkam, nahm ich meine Bibel und schaute mir ein paar Bibelverse an. Und ich höre jetzt auf mit dem Stück. Und jetzt will ich euch, damit ihr wisst, dass ich nicht einfach nur irgendwas aus der Luft gezogen habe, euch einfach noch ein paar Bibelstellen geben, die, wenn ihr mitschreibt, wäre das sehr gut, einfach die ihr nachschlagen könnt, die genau über dieses Thema reden, die davon sprechen,